Zerbombte Wohnblocks, zerfetzte Schienen, ausgebrannte Fabriken, Krankenhäuser, die nur noch rauchende Ruinen sind. Der Krieg in der Ukraine verursacht neben menschlichem Leid gewaltige Zerstörungen. Schwere Artillerie und Raketen legen ganze Städte in Schutt und Asche. Noch weiß niemand, wann dieser Krieg enden wird. Schon jetzt ist aber klar, der Wiederaufbau wird eine Mammutaufgabe.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo, willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein Zeitung und berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus der Ukraine. Seit dem Kriegsbeginn war ich jetzt mehrfach in der Ukraine, zusammen mit meinem Fotokollegen Reto Klar, Oleg, unserem Fixer, Dasha und Ilja, unseren Dolmetschern. Und zuletzt war auch Nikolai dabei. Das ist der Vater von Oleg. Und er hat uns bei unserer jüngsten Tour durch die Ukraine gefahren. In den letzten 3 Folgen unseres Podcastes haben wir berichtet über mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wir haben gesprochen über die Frage, was der Krieg eigentlich mit dem Glauben macht. Und wir haben darüber gesprochen, wie glaubwürdig Medien über diesen Krieg berichten. Diese Folgen könnt ihr euch natürlich auch anhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr gerade zuhört. In der heutigen Folge lernt ihr Anatoli Fedoruk kennen. Er ist der Bürgermeister der Kleinstadt Budja, nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das ist die Stadt, die einen Monat lang von russischen Truppen besetzt war und danach weltweit traurige Berühmtheit erlangte, weil nach dem Abzug des russischen Militärs die Leichen toter Zivilistinnen und Zivilisten auf den Straßen gefunden wurden. Die Bilder gingen ja durch die Welt. Darüber berichtet Fedoruk, aber er berichtet eben auch darüber, welche Schäden der Krieg in seiner kleinen Stadt angerichtet hat. Ich spreche außerdem mit Kurt Strasser. Er ist der für die Ukraine zuständige Büroleiter der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt. Er erzählt uns, wie er das bisherige Ausmaß der Verwüstung in der Ukraine einschätzt und wie teuer der Wiederaufbau werden könnte. Von Kiew bis Budja ist es nicht weit. Eine Stunde mit dem Auto, dann ist man da, eigentlich. Im Krieg kann es allerdings länger dauern, weil alle paar hundert Meter Checkpoints aufgebaut sind. Das sind große Betonsperren, Sandsackburgen, Panzerigel. Diese Panzerigel sind diese bei Kreuz verschweißten großen Metallstangen, die man eben von den ganzen Bildern kennt. An den Checkpoints stehen ukrainische Soldaten und Polizisten, die relativ scharf kontrollieren. Man sollte als Journalist immer eine Akkreditierung dabei haben. Das ist eine Art Arbeitserlaubnis des ukrainischen Verteidigungsministeriums. In der Ukraine reicht es, wenn sie auf dem Smartphone ist. Das Land ist in Sachen Digitalisierung deutlich weiter als Deutschland. Kurz nachdem wir Kiew verlassen hatten, konnten wir schon die ersten Spuren des Krieges sehen. Da, wo die Kleinstadt Irpin nahtlos in Butscha übergeht, quert eine Behelfsbrücke das kleine Flüsschen Butschanka. Da mussten wir rüber. Die eigentliche Brücke daneben ist zerstört, in der Mitte zerbrochen, sieht aus, als hätte jemand mit einem gewaltigen Hammer auf sie eingeprügelt. Als die Kämpfe in der Region Anfang März tobten, da versteckten sich Menschen unter diesem zerstörten Bauwerk. Auch das war ein Bild, was durch alle Medien gegangen ist. Jenseits der Straße, also als wir weiter Richtung Butscha gefahren sind, da haben wir dann auf dem Weg auch einen Platz entdeckt, auf dem zerschossene und verrostete russische Panzer- und Truppentransporter standen. Die haben uns angeschaut, das war eine ganz spontane Aktion. Und ich habe da gedacht, wie krass das ist. Da sind Fahrzeuge im Wert von 10 Millionen Euro innerhalb von Minuten zerstört worden. Und wie viel sinnvoller hätte man dieses Geld wohl investieren können? Ja, jedenfalls in Butscha selbst, da fand ich es ganz spannend zu sehen, dass sie schon mit den Aufräumarbeiten begonnen hatten. als wir gekommen sind. Das war 4 Wochen, nachdem die Russen die Stadt verlassen hatten, nachdem sie abgezogen waren. Und es waren schon einige der Einwohnerinnen und Einwohner wieder zurückgekehrt, die geflohen waren, als die Kämpfe tobten. Und ganz besonders prägnant war dieses mit dem Aufräumen an einer Straße zu sehen, auch von der es auch eben sehr, sehr viele Bilder gegeben hatte. Das war eine Straße, in der ein russischer Konvoi zerschossen worden war. Der war in einen Hinterhalt geraten und den hatten die ukrainische Armee oder ukrainische Truppen hatten den zerschossen. Und wie gesagt, die Bilder von dieser Straße und von den Zerstörungen auch in dieser Straße, die sind weltweit publiziert worden. Und als wir uns die Straße dann angeschaut haben, da hatten sie die Wracks bereits weggeschleppt und sogar den Asphalt schon wieder saniert. Das war wirklich interessant zu sehen. Also an diese erbitterten Gefechte, die wenige Wochen vorher getobt hatten, erinnerte eigentlich nur noch die Ruinenlandschaft rechts und links der Straße, also die Häuser, die zerstört waren, und die schwarzen Stümpfe von Bäumen, die da abgebrannt waren. Und hinter der Hauptkirche der Stadt, die übrigens ganz wunderschön ist, hat 3 goldene Kuppeln, Zwiebelkuppeln und ist eine ganz wunderbare, schöne Kirche. Hinter dieser Kirche hatten sie auf jeden Fall nach dem Abzug der Russen auch 2 Massengräber entdeckt mit Dutzenden von Toten drin. Diese Toten waren, als wir kamen, schon exhumiert worden, identifiziert worden und auch beerdigt worden. Und auf dem Friedhof von Budja, der ein bisschen außerhalb der Stadt liegt, haben wir die ganzen frischen Gräber gesehen. Anatoli Fedoruk ist der Bürgermeister von Budja. Ich habe ihn leider nicht persönlich getroffen vor Ort, aber seine Referentin, und habe dann mit ihm telefonisch Kontakt gehabt, habe ihn gebeten, mir ein paar Fragen zu beantworten zu der Stadt selbst, zu den Opfern in der Stadt und eben auch zu den Schäden, die dort angerichtet sind. Ich habe ihm diese Fragen gestellt und per WhatsApp geschickt und er hat mir diese Fragen dann per WhatsApp auch beantwortet. Deswegen ist die Tonqualität nicht ganz so gut, wie ihr das ansonsten gewohnt seid. Das Interview mit Fedoruk habe ich übrigens Ende April geführt. Es kann natürlich sein, dass die Zahlen und Daten, die er uns da genannt hat, jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Aber wie gesagt, das sind die Zahlen und Daten aus Ende April. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie viele Zivilistinnen und Zivilisten nach Butscha zurückgekehrt seien, nachdem die Russen Ende März die Stadt verlassen hatten.
Zunächst muss ich betonen, dass das russische Militär die Stadt nicht verlassen hat, sondern es wurde von der ukrainischen Armee aus der Stadt vertrieben. Die Verluste von den Okkupanten sind sehr bedeutend und spürbar. Während der Okkupation der Stadt waren 3.000 bis 3.500 Menschen in der Stadt und vor dem Invasionsausbruch wohnten 53.000 Menschen in Butscha.
Die nächste Frage, die ich Bürgermeister Fedoruk gestellt habe, war, wie viele Einwohner der Stadt ermordet worden sind nach seinem Wissen während dieser einmonatigen Okkupation der Stadt.
Zu meinem Bedauern sind das 416 Menschen, die während der russischen Okkupation ermordet wurden. Innerhalb der Gemeinde, also mit der Umgebung, waren es 456 Menschen.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab hinter der Kirche diese beiden Massengräber, die wir gesehen haben. Da waren also tatsächlich nur noch Lehmspuren zu sehen und ein paar Kleidungsstücke. Die Körper waren schon exhumiert worden, aber ich habe ihn eben gefragt, wie viele Massengräber sie gefunden haben und er hat das auch bestätigt.
Es wurden 2 Massengräber auf dem Territorium von Andreas der Apostelkirche gefunden. Dort wurden bei einem Massengrab 40 Leichen gefunden, bei einem anderen 65 Leichen.
Das menschliche Leid ist das eine, was verursacht wird durch diesen Krieg. Das andere ist schlicht und ergreifend die Zerstörung, die angerichtet wird. Und auch das habe ich Bürgermeister Fedoruk von Butscha gefragt, wie viele Gebäude seiner Stadt denn zerstört worden seien.
Innerhalb eines Monats, während die russischen Okkupanten in Butscha waren, haben sie insgesamt 1.153 Zivilgebäude zerstört.
місячний термін перебування в окупації втратило місто Буча.
Und als wir in Butscha unterwegs waren, haben wir gesehen, naja, dass an der einen oder anderen Stelle schon Geschäfte auf hatten. Es war alles noch sehr, sehr wenig. Es waren schon Menschen auf der Straße unterwegs. Mit dem einen oder anderen haben wir uns auch unterhalten. Und ich habe den Bürgermeister dann auch gefragt, wie er wohl die aktuelle Stimmung in der Stadt sieht, was die Menschen denken und wie die Atmosphäre gerade ist.
Перш за все, якщо брати з позиції звільнення від російських окупантів, то настрій, звичайно, позитивний, піднесений. А якщо з позиції прожитого, то важкий, нічучий, тому що кожна родина практично пережила.
In erster Linie, in Bezug auf die Befreiung der Stadt, ist die Stimmung natürlich gut und aufgehellt. Aber was das Leben insgesamt angeht, ist es natürlich schwerer, weil jede Familie in Butscha hat mit eigenem Leib gespürt, was die Okkupation des russischen Militärs heißt. Jeder Fünfte in der Stadt wurde von den russischen Okkupanten ermordet. Also praktisch in jeder Familie haben sie ein wertvolles Familienmitglied verloren, sei es der Vater, die Mutter, die Großmutter.
Ці люди збройних силах, вони мирні цивільні люди.
Bei dieser Antwort muss man möglicherweise ein bisschen skeptisch sein, denn der Bürgermeister hatte ja eingangs davon gesprochen und das sind auch Stand heute die ungefähren Zahlen derjenigen, die ermordet worden sein sollen, dass es 416 Menschen gewesen seien, die getötet worden sind während der russischen Besatzung. Nun sagt er, dass jeder fünfte Einwohner der Stadt ein Opfer geworden sei, ermordet worden sei. Das passt natürlich nicht übereinander. Und insofern muss man hinter dieser Aussage ein Fragezeichen machen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man diese Interviews eben in der Form führt über WhatsApp. Da sind Nachfragen dann nicht so einfach möglich, wie das eben im normalen Gespräch ist, im direkten Kontakt. Aber wie gesagt, leider Gottes war das in dem Fall nicht anders möglich. Die 416 Toten, von denen Fedoruk gesprochen hat, das sind erstmal Zahlen, die von der ukrainischen Seite stammen. Die sind allerdings relativ glaubhaft. Es waren auch internationale Beobachter mittlerweile in der Stadt. Sie haben auch ausländische Forensikerinnen und Forensiker mittlerweile vor Ort, die ebenfalls die Toten untersuchen. Also ich denke, dass diese Zahl stimmig sein dürfte. Die Atmosphäre in der Stadt ist ja das eine. Also wie kommen Menschen mit dem zurecht, was da passiert ist? Das ist sicherlich ein langwieriger Prozess. Aber ich habe ihn eben auch gefragt, wie viel Zeit wohl gebraucht werde, um die Stadt wieder zu dem vorherigen Stand zu bringen, wie sie eben vor dem Krieg ausgesehen hat, also bezüglich der Infrastruktur.
Ми динамічно, успішно розвивалися до початку цієї повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Ми будували садочки, школи, розвивали транспортну інфраструктуру.
Vor der russischen Invasion hat sich der Staat sehr dynamisch entwickelt. In Bezug auf die Infrastruktur, neue grüne Anlagen, Kindergärten, Schulen, natürlich im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Aber ein Monat der Okkupation hat uns Jahrzehnte zurückgeworfen. Die Entwicklung der Stadt zum Niveau von vor der Okkupation zu bringen, wird für uns sehr kompliziert sein. Ich mache das natürlich ungern, aber wir rechnen mit dem Verständnis und der Unterstützung unserer europäischen Partner, damit alle zerstörten Städte, auch Butscha, wieder den Stand von vor dem Krieg erreichen können, mit den Perspektiven, die damals bestanden.
Самотужки буде кожному населеному пункту, в тому числі і місту Буча, важко відбудуватися і досягнути того результату, який ми мали, особливо тих перспектив, на які ми очікували і розраховували.
Und wie gesagt, ich hatte gesehen, als wir durch die Stadt gefahren sind, dass an der einen oder anderen Stelle schon Lebensmittelgeschäfte wieder geöffnet hatten, sogar Restaurants, die teilweise offen waren, mit allerdings relativ wenig Kundschaft. Und auch danach habe ich mich erkundigt, wie es damit wohl bestellt ist, also ob das Leben wieder ganz normal Fahrt aufnimmt.
Перед місцевою владою повстало після деокупації, після звільнення, повстало вкрай важливе питання відновлення критичної інфраструктури житлово-комунальної сфери, а особливо надати той сервіс громадянам, який був, який би поступово переводив до мирного життя.
Die Stadtadministration steht jetzt in erster Linie vor der Aufgabe, die kritische städtische Infrastruktur wieder aufzubauen und unseren Einwohnern die Leistungen zu bieten, die auf eine Art und Weise vor dem Kriegsausbruch bestanden. Fast einen ganzen Monat mussten wir von Spenden leben, von der finanziellen und Lebensmittelhilfe aus verschiedenen Ecken aus der Ukraine, aber auch Europa. Ich bin sehr dankbar an unsere Partnerstädte in Europa, in Litauen, Polen sowie deren Partnerstädte in Deutschland, in der Slowakei, auch Ungarn, die sich alle zusammen jeden Tag Mühe gegeben haben, um uns zu unterstützen. Aber wir verstehen natürlich, dass nicht zu erwarten ist, dass das eine Regel ist. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir in der Stadt funktionierende Supermarktketten und einige Apotheken, die die Bedürfnisse unserer Einwohner erfüllen.
Fedoruk ist schon relativ lange Bürgermeister von Buča. Ich habe ihn gefragt, zum Ende des Interviews, wie lange er genau Oberhaupt dieser Stadt ist und auf der anderen Seite, was das mit ihm macht. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass die Stadt sich eben dynamisch entwickelt habe in den vergangenen Jahren und dass jede Menge investiert worden sei. Und naja, jetzt steht er eben vor seiner zerstörten Stadt und dann habe ich ihn auch gefragt, was er dabei empfindet, wenn er das sieht.
Мене часто запитували журналісти за весь цей період, чому я прийняв рішення лишитися в місті.
Journalisten haben mich oft gefragt, warum ich die Entscheidung getroffen habe, in der Stadt zu bleiben. Ich bin seit 1998 Stadtoberhaupt und habe immer wieder an den Wahlen teilgenommen und wurde wiedergewählt. Ich muss dem Vertrauen der Einwohner entsprechen und deswegen konnte ich auf gar keinen Fall die Stadt verlassen. Das ist meine Überzeugung. Das ist meine Stadt und ich liebe sie.
Anatoli Fedoruk, der Bürgermeister von Buča, dieser Kleinstadt nordwestlich von Kiew, die eben, ja, traurige Berühmtheit weltweit erlangt hat, weil so viele tote Zivilisten dort aufgefunden worden sind. Fedoruk, der hat uns erzählt, dass in seiner Kleinstadt mehr als 1000 Gebäude zerstört worden seien bei diesem Krieg, in diesem einen Monat Besatzung, in den Kämpfen zwischen den Russen und der ukrainischen Armee. Und er hat auch gesagt, dass es sicherlich sehr, sehr lange dauern wird, bis der Wiederaufbau beendet sein wird. Und er hat eben auch dringend darum gebeten, dass seine Stadt Hilfe bekommt. Und nicht nur seine Stadt, sondern eben auch der Rest der Ukraine. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ich war erstaunt in Buča, aber auch andernorts, wie schnell die Menschen in der Ukraine mit dem Wiederaufbau beginnen, obwohl in ihrem Land immer noch Krieg herrscht und niemand wirklich weiß, wann und wo die nächste Rakete einschlägt. Auf anderen Kriegsschauplätzen, auf denen ich unterwegs war, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Also beispielsweise erinnere ich mich gut an die nordirakische Stadt Mosul, die war mal Hauptstadt in Anführungszeichen des sogenannten Islamischen Staates und 2016 und 2017 Schauplatz heftigster Kämpfe, heftigster Bombardements, als die Stadt befreit worden ist durch die Amerikaner und durch die irakische Armee. Und diese Stadt ist also wirklich übelst auch zerstört worden, insbesondere der Westteil der Stadt. Und wie gesagt, die Befreiung ist jetzt mittlerweile gute 5 Jahre her. Und wenn man in Mosul unterwegs ist, sieht man immer noch ganze Stadtviertel, die da in Trümmern liegen, speziell im Westen der Stadt. Aber jetzt kommen wir nochmal zur Ukraine. In der Ukraine scheint der politische Wille zum Wiederaufbau größer und entschlossener zu sein. Und zwar nicht nur der politische Wille, das wäre zu knapp bemessen, sondern auch der Wille der Menschen. Wir haben vielerorts eben Leute gesehen, die schon ihre kaputten Häuser wieder repariert, saniert haben, die da gearbeitet haben. Und die offensichtlich den Mut haben, anzufangen wieder mit dem Wiederaufbau inmitten dieser Kriegssituation. Aber es gibt eben noch unendlich viel zu tun in der Ukraine. Wir haben in Borodjanka, da haben wir in der vorherigen Folge unseres Podcasts schon mal drüber gesprochen, das ist eine Stadt weiter westlich von Buča, da haben wir ganze Wohnblocks gesehen, die nur noch rußgeschwärzte Ruinen waren. In einem Fort von Tscherniew, das ist 150 Kilometer nordöstlich von Kiew, da war ein ganzer Fort nahezu komplett zerstört. Mikolajew wiederum im Süden des Landes, wo wir vor kurzem waren, da klaffte in einem neunstöckigen Verwaltungsgebäude ein riesengroßes Loch. Es hatte eine russische Rakete geschlagen, das sah aus, als sei eine gigantische Abrissbirne da eingeschlagen. Und außerdem waren in Mikolajew und in den umliegenden Dörfern, Kleinstädten etliche Häuser zerstört durch schweren Artilleriebeschuss oder zumindest beschädigt. Und wenn man sich die Bilder aus Mariupol anguckt, wo ich selber nicht war, das ist diese Hafenstadt am Asowsche Meer, die so lange verteidigt worden ist von ukrainischen Truppen, dann sieht man eine Stadt, die einer Mondlandschaft gleicht. Und dem Donbass, im ganzen Osten der Ukraine, werden weitere Siedlungen und Städte gerade in Schutt und Asche gebombt. Stellt man sich natürlich die Frage, wie hoch ist das Ausmaß der Schäden bislang? Wie teuer wird das, dieses kriegsversehrte Land wieder aufzubauen? Und wer bezahlt das eigentlich? Und darüber würde ich jetzt gerne sprechen mit Kurt Strasser. Er ist Büroleiter für die Ukraine, arbeitet bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt. Und genau da war er auch in Frankfurt, als wir das Interview geführt haben, weil er die Ukraine schon vor dem Kriegsausbruch verlassen hatte. Also hören wir das Interview rein. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie er die Zerstörung bewertet, wenn er die Bilder und Videoaufnahmen aus der Ukraine sieht. Wie stark ist das Ausmaß der bisherigen Zerstörung zu bewerten?
Ja, natürlich kennen wir alle die schrecklichen Bilder und Videos aus der Ukraine über das gewaltige und schreckliche Ausmaß der Zerstörung. Die Bewertung der Schäden ist allerdings schwierig, ja, aufgrund der schieren geografischen Weite des betroffenen Gebiets und der mangelnden Zugänglichkeit zu diesem Gebiet. Ja, also die Kampfhandlungen sind vielerorts noch in Gange. Und vor Ort zu sein und sich ein Bild zu machen, ist da nicht nur gefährlich, sondern oft auch unmöglich. Ja, sicher ist, dass die Schäden horrend hoch sind und die Schätzungen gehen weit auseinander. Jüngsten Schätzungen der Kiew School of Economics belaufen sich dabei auf knapp 90 Milliarden US-Dollar. Und da reden wir nur von Infrastruktur. Ja, der wirtschaftliche Schaden für das Land geht natürlich weit darüber hinaus. Ja, zum Beispiel durch wegfallende Steuereinnahmen des Staates. Ja. Denn es finden deutlich niedrigere Wirtschaftsaktivitäten statt. Es gibt weniger Export und ein großer Teil der Bevölkerung, die ja auch Steuerzahler sind oder waren, sind geflohen. Ja. Also gesamt lässt sich das kaum beziffern, wie hoch der Schaden ist. Aber man muss davon ausgehen, dass er weit in die dreistellige Milliardengröße hineinreichen wird.
Gibt es denn ein ähnliches Ausmaß von Zerstörung, was Ihnen jetzt in Erinnerung ist, aus anderen Konflikten, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben? Ich denke da an Syrien, denke da auch an den Irak. Ist das vergleichbar, würden Sie sagen?
Nur einen Vergleich herzustellen, das ist nicht einfach. Also ich selbst habe in meiner Funktion und Aufgabe die Ukraine im Blick und war bisher nicht mit Ländern beschäftigt, die sich einer ähnlichen dramatischen Situation befinden. Ich höre immer wieder Vergleiche zu Syrien, Irak oder gar Nachkriegsdeutschland. Im Ausmaß der Zerstörung gibt es sicherlich, und man muss auch sagen leider, Ähnlichkeiten. Die bestimmenden Bedingungen aber, die sind nicht so einfach vergleichbar. Aber ich finde auch wahrscheinlich, dass dies jetzt für die Bewertung der nächsten Schritte, wie man Ukraine unterstützen kann, wahrscheinlich auch nachrangig ist.
Wie könnte denn so ein Wiederaufbau aussehen? Also wann könnte man damit anfangen? Kann man während, sagen wir mal, jetzt diese Kriegshandlungen stattfinden in der Ukraine, die ja nicht im ganzen Land stattfinden, sondern jetzt vor allem sich auf den Osten konzentrieren? Also könnte man da als verantwortungsvoller Geldgeber auch schon beispielsweise in Städten wie Butscha anfangen, den Wiederaufbau zu unterstützen? Oder würden Sie sagen, das ist mit zu großen Risiken behaftet, weil ja da eventuell auch wieder Kriegshandlungen stattfinden könnten?
Ja, das ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema. Also die Herausforderungen beim Wiederaufbau von zerstörten Städten, die sind hochkomplex, sehr unterschiedlich, je nach Rahmenbedingungen und gerade im Fall der Ukraine sehr dynamisch. Denn wenn ich mir ansehe, was es bedeutet, eine Stadt oder eine ganze Region wieder aufzubauen, ist es im ersten Schritt erstmal erforderlich, eine Bestandsaufnahme zu machen. Na, was ist da eigentlich zerstört? Ja, wie kann ich das überhaupt herausfinden? Und das ist zum Beispiel in vielen Regionen, vor allem im Osten, aber auch teilweise im Süden des Landes derzeit gar nicht möglich. Und im Fall von Butscha natürlich, das in der Nähe von Kiew liegt, ist natürlich die Zugänglichkeit derzeit besser. Ja, aber auch hier hat man grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen, dass wir eine dynamische Situation sehen, ja, dass praktisch eine Bedrohungslage nicht unmittelbar besteht, aber je nach Kriegsverlauf, ja, eventuell auch eine Stadt wie Butscha wieder sozusagen in Kampfhandlungen involviert oder Kampfhandlungen ausgesetzt werden könnte. Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Ukraine, wie man einen Wiederaufbau in so einem dynamischen Kontext planen und später auch umsetzen kann.
Welche Rolle spielt denn die Kreditanstalt für Wiederaufbau bei solchen Wiederaufbauprojekten? Ist das, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen die KfW, die da dann Geld zur Verfügung stellt für den Wiederaufbau? Oder sind Sie da möglicherweise auch beratend tätig? Haben Sie da Expertinnen und Experten, die beispielsweise den Ukrainern in dem Fall helfen könnten beim Wiederaufbau und möglicherweise ihm Ratschläge geben könnten?
Mhm. Ja, also wichtig ist einzuordnen, was die KfW-Entwicklungsbank in der Ukraine macht, findet alles im Rahmen der Entwicklungshilfe und der Entwicklungspolitik der deutschen Bundesregierung statt. Hier arbeiten wir im Auftrag unterschiedlicher Ressorts, allen voran dem BMZ oder auch dem BMWK oder das AA. Das heißt, mit diesen Mandaten sozusagen wird es der KfW ermöglicht, bestimmte Vorhaben mit den Partnern zu diskutieren und dann zu skizzieren. Und diese werden dann sozusagen auch mittels bilateraler Regierungsvereinbarungen abgeschlossen. Und auf Basis dieser Vereinbarungen kann die KfW Zuschüsse vergeben, sie kann auch Darlehen vergeben. Das kann für Investitionsvorhaben sein oder auch für begleitende Beratungsmaßnahmen. Also hier ist wirklich sehr vieles möglich, ja. Und was wir letztendlich machen, hängt dann davon ab, was tatsächlich vor Ort gebraucht wird. Das kann sehr unterschiedlich sein, sektoral wie auch instrumental. Derzeit arbeiten wir bisher, muss man sagen, bis vor dem Krieg in sehr unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel die Energieeffizienz für Unternehmen oder für Wohnraum für Binnenvertriebene, was noch sehr stark aus der Krim-Krise 2014 herrührt. Diese Situation hat sich natürlich mittlerweile grundsätzlich verändert. Aber auch Wirtschaftsförderungsprogramme wie KMU-Finanzierung. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wo wir aktiv sein können.
Was für Prioritäten werden dann bei so einem Wiederaufbau gesetzt? Macht das Land selber dann, das betroffene Land, in dem Fall die Ukraine? Oder geben da auch Geldgeberinnen und Geldgeber den Takt vor? Und wenn ja, würden Sie sagen, sind bei solchen Kriegszerstörungen die Prioritäten zu setzen?
Also grundsätzlich sind beide Seiten zu betrachten, und zwar die Seite des Gebers und die Seite des Partnerlandes, des sozusagen Nehmers. In dem Fall haben Geber wie Deutschland oder die Europäische Union oder internationale Entwicklungsbanken ihre ganz eigenen politischen Prioritäten. Und auch natürlich die ukrainische Regierung hat gewisse Vorstellungen und eigene Prioritäten. Und die werden sozusagen im Rahmen von gewissen Formaten, sei es Regierungsverhandlungen oder runden Tischen, nebeneinander gelegt und gewisse Vorhaben, die man umsetzen will, sozusagen in diesem Rahmen erörtert und dann festgelegt, was ein bestimmter Geber machen kann und in welchem Umfang er das machen kann.
Klingt relativ kompliziert, wenn jeder Geldgeber sozusagen eigene Vorstellungen hat. Wie komplex sind solche Verhandlungen denn und wie lange dauert sowas? Denn ich könnte mir ja vorstellen, dass es gerade, wenn es so um kritische Infrastruktur geht, um, was weiß ich, Kraftwerke, um Schulen, um Krankenhäuser und ähnliche Dinge, dass da eigentlich sehr schneller Handlungsbedarf ist. Und wenn es da zu langwierigen Verhandlungen kommt zwischen Geldgebern und den Empfängern einerseits, aber auch den Geldgebern untereinander, dass das dann möglicherweise etwas kompliziert sein könnte, oder?
Sie haben da völlig recht. Das sind sicherlich keine sehr einfachen und schlanken Prozesse, von denen wir hier sprechen. Das ist, man muss eben schon einen großen Trennstrich oder sagen wir mal einen Unterschied auch sehen zwischen humanitärer Hilfe, die darauf ausgerichtet ist, sehr kurzfristig, sehr direkt Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung eines betroffenen Landes zu leisten. Ja, wie zum Beispiel die Grundversorgung von Wasser oder Schlafgelegenheiten oder anderen wesentlichen Artikeln, die für den täglichen Bedarf gebraucht werden. Aber wenn wir natürlich dann jetzt eher sprechen vom Wiederaufbau von Infrastruktur, dann natürlich eignen sich solche schnellen, sehr kurzfristigen Maßnahmen natürlich nicht, denn man muss ja erstmal feststellen, was wirklich gebraucht wird. Dann muss man ja auch feststellen, mit welchen Maßnahmen man das Defizit adressiert. Dann ist auch natürlich auch zu berücksichtigen, dass der Wiederaufbau von Infrastruktur auch sehr maßgebliche Mittel erfordert. Ja? Mittel, die jetzt kein Geber allein stemmen kann, sondern auch hier ist dann die Koordination von unterschiedlichen Gebern in unterschiedlichen Sektoren einer gewissen Stadt oder einer Region dann auch zu berücksichtigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es geht ja auch darum, um eine gewisse Rechenschaftspflicht. Ne? Wie werden Gelder, die oft auch Steuergelder sind, denn auch eingesetzt? Werden sie effizient eingesetzt? Werden sie transparent eingesetzt? Und welche Wirkungen entstehen dann am Ende? Und das muss alles geprüft und sichergestellt werden. Und Infrastrukturmaßnahmen müssen ja auch geplant werden und dann am Ende dann ja auch gebaut werden. Das sind alles Sachen, die kann man nicht innerhalb weniger Wochen und Monate leisten.
Okay. Was glauben Sie, ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil es einfach nicht abschätzbar ist, wie lange der Krieg noch dauert und wie kaputt das Land eigentlich ist. Aber was schätzen Sie, wie lange dauert das Ganze, bis der Wiederaufbau beendet ist? Über was für einen Zeitraum reden wir da?
Also das ist wirklich super schwer zu sagen, denn noch haben wir ja gar nicht begonnen. Noch können wir gar nicht drüber nachdenken, wirklich, wann wir damit effektiv beginnen können. Denn wie Sie schon sagen, es bedarf einer Einstellung der Kampfhandlungen, zumindest in den meisten Gebieten, einer verminderten Bedrohungslage und auch einer dann darauf aufbauend, teilweise läuft das schon parallel, eine Bestandsaufnahme, was eigentlich zerstört ist, was gemacht werden muss. Es wird auch einen gesamtplanerischen Ansatz brauchen. Ja? Womit fängt man an? Ja? Was soll gemacht worden? Und vor allem, wo will man denn hin? Ja, wie soll denn eine Stadt oder ein Ort aussehen, wenn man diesen Wiederaufbau denn durchgeführt hat? Ja? Dabei darf man nicht vergessen, den Faktor Mensch. Ja? Es ist ja gar nicht so leicht, eine Stadt zu planen, wenn man noch gar nicht weiß, wer und vor allem wie viele Menschen dorthin wieder zurückkehren werden und wann, ja, hängt auch wieder von der Bedrohungslage ab, ja. Und wie gesagt, momentan mit der Situation, wie wir sie global sehen, Lieferengpässe weltweit, ja, schlechte Verfügbarkeit von Materialien, ja, und natürlich auch gewisse ukrainische Spezifika, die uns natürlich auch daran oder darin limitieren, was wir jetzt tun können. Ja, also zum einen kann ich da nennen, es gibt natürlich ein gewisses, sage ich mal, post-sowjetisches Erbe in diesem Land. Bei der Ukraine handelt es sich um ein Transformationsland, ja, das in den Verwaltungsstrukturen oftmals noch von der Sowjetzeit geprägt ist. Ja. Also hier sprechen wir von zentralistischen und ineffizienten Systemen. So leicht lässt sich ein Wiederaufbau da auch nicht umsetzen. Ja. Da geht es um die Verantwortlichkeiten. Wer ist für was zuständig? Und wer ist wofür in der Lage? Ja. Also und auch natürlich, woher kommen die Mittel dafür? Dann haben wir natürlich auch eine Reihe von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht nur jetzt der Staat, sondern auch Kommunen, Städte oder Umsetzungspartner, regional oder auch landesweit. Und die sind derzeit auch nur begrenzt aktiv. Ja? Da mussten wir auch am Anfang erst rausfinden, wo haben die ihre Leute? Wo können sie arbeiten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann noch ein Thema, Ukraine ist ein armes Land. Ja, es gibt wirklich wenig Ressourcen, die wir nutzen können, die das Land nutzen kann. Es besteht eine sehr hohe Geberabhängigkeit, ja, und das Schuldenniveau steigt. Ja. Das sind alles limitierende Faktoren, die es schier unmöglich macht, zu sagen, wann man mit einem Wiederaufbau abschließen kann. Aber man muss von Jahrzehnten sprechen, nehme ich an.
Seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar hat der Krieg in der Ukraine schon immense Schäden angerichtet. Eventuell sogar schon jetzt in dreistelliger Milliardenhöhe. Der Wiederaufbau wird eine Herausforderung nicht nur für die Ukraine selbst, sondern auch für die internationale Gemeinschaft, diejenigen, die den Wiederaufbau unterstützen wollen. Wie lange der Wiederaufbau dauern wird, ist fraglich, weil es einfach super kompliziert ist, abzuschätzen, was ist eigentlich alles kaputt gegangen, wie sollen die Städte wieder aufgebaut werden. Das bedarf viel, viel Planung und vor allem viel, viel Geld. Wir haben darüber gesprochen mit Kurt Strasser, Büroleiter bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau der Entwicklungsbank für die Ukraine. Herzlichen Dank, Herr Strasser.
Ich bedanke mich.
Herr Strasser hat uns erzählt, dass die Schäden in der Ukraine schon gewaltig sind, der Wiederaufbau Milliardensummen verschlingen wird und dass es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern wird, bis dieses zerstörte Land wieder aufgebaut wird. Und das Krasse ist ja, dass dieser Krieg im Grunde genommen erst wenige Monate andauert. Man sieht, wie absolut sinnlos und bescheuert das Ganze ist, dass also das, was über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden ist, binnen kurzem zertrümmert wird. Und es einfach jetzt wieder gigantische Anstrengungen bedarf, um das Ganze wieder aufzubauen. Er hat uns auch gesagt, dass natürlich Hilfe aus Deutschland zu erwarten sei. Und um genau diese Hilfe hat uns auch Anatoli Fedoruk gebeten, der Bürgermeister von Budja, dieser Kleinstadt im Nordwesten Kiews, die traurige Berühmtheit weltweit erlangt hat, weil eben dort nach dem russischen Abmarsch so viele tote Zivilistinnen und Zivilisten gefunden worden sind. Es war schön, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, dann schreibt uns eine Mail an ukraine@funkemedien.de. Es wäre auch schön, wenn ihr das nächste Mal dabei wärt. Die nächste Folge wird sich mit einem besonders schwierigen Thema beschäftigen. Wir waren in Mykolaiv unterwegs, im Süden der Ukraine, in der Nähe der Front. Wir haben mit Soldaten gesprochen, die da teilweise seit Monaten an der Front unterwegs sind. Ein Presseoffizier wird uns erzählen, warum er sich freiwillig gemeldet hat für den Dienst, warum er natürlich auch manchmal Angst hat. Und außerdem werden wir hören, was ein deutscher Bundeswehrsoldat, ein ehemaliger, zu seinen Erfahrungen aus Afghanistan berichten kann. Der Mann hat ein posttraumatisches Belastungssyndrom erlitten. Er war 7 Mal in Afghanistan und er wird uns dann berichten, wie hart es ist für Soldaten nach dem Krieg, wieder in den Alltag zu finden und wie schwer teilweise auch seelische Verwundungen sein können. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Macht's gut.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.